lese ich aus 2. Samuel 15, die Verse 13 bis 18. Wir haben ja heute als Thema Psalm 3, und Psalm 3 handelt von der Flucht Davids vor seinem Sohn Absalom. 2. Samuel 15, Verse 13 bis 18 wird das beschrieben, was dazu mal geschah, und ich glaube, es ist für uns eine gute Sache, wenn wir den Hintergrund haben. Und ein Bote kam zu David und sagte: Das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm zu Jerusalem waren: Macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Da sagten die Knechte des Königs zum König: Ganz wie mein Herr der König entscheidet. Siehe, wir sind deine Knechte. So zog denn der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber. Und zwar alle Kreter und alle Pleter und alle Gattiter, 600 Mann, die aus Gad in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber. Da sagte der König zu dem Gattiter Ittai: Warum willst du auch mit uns gehen? Kehr um und bleib beim König, denn du bist ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Vers 20 noch: Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen. Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Aber Ittai antwortete dem König und sagte: So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein.
Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kiefer, die Zähne der Gottlosen zerbrichst du. Von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Dieser Psalm steht nicht zufällig an dritter Stelle, also nicht zufällig Psalm 3. Er folgt ganz organisch auf Psalm 1 und 2. Ich gebe euch dieses Beispiel, damit ihr, wenn ihr den Psalmen lest, fortlaufend lest, fragt immer, was steht im Psalm vorher, was steht im nachfolgenden Psalm. Sie sind alle geordnet, sodass sich ein fortlaufender Gedanke entfaltet. Im Psalm 1 werden uns die Bedingungen genannt, unter die der Mensch sich stellen muss, wenn er das Leben, das er verloren hat, wieder finden, gewinnen will. Er muss das Wort Gottes aufnehmen. Einzig das Wort Gottes kann dem Menschen Leben geben. Darum ist eben allein der glückselig, der dieses Wort aufnimmt, in diesem Wort lebt. Der Psalm 2 fährt dann fort und zeigt uns, wie der Mensch dagegen aufsteht. Er will das nicht haben. Er will sich auf keinen Fall unter Gottes Bedingungen stellen, und das äußert sich darin, dass er aufsteht gegen den von Gott Gesandten, nämlich seinen Sohn. Und der Sohn Gottes ist ja das Wort. In ihm erfüllen sich alle Worte Gottes und alles Wort und jedes Wort zum Heil. Und wir lesen im Psalm 3 davon, wie die Nationen dagegen toben. Toben. Und in einer Welt, die so gestaltet ist, ergibt es sich, und zwar zwangsläufig, dass solche, die wie König David diesem Gott ergeben sind, sich unter diese Bedingungen gestellt haben, die Gott vertrauen, die Gott fürchten, dass sie angefeindet werden. Die will man nicht haben. Und so steht gegen den von Gott gesalbten König ein Gegenkönig auf. Das geschah in der Geschichte hier nach diesem Bericht in der Bibel ein erstes Mal, aber es sollte immer wieder geschehen. Und jedes Geschehen im Alten Testament, das uns berichtet wird, zeigt uns, wie im Keim, im Menschen, im sündigen Menschen, alles schon da ist. Es war schon immer da, das, was am Ende der Zeit ausreift. Wenn ein Gegenkönig gegen den einen wahren König aufstehen wird und sich einen gewaltigen Anhang sammeln wird. Und am Ende der Tage geht es um die Frage Christus oder gegen Christus. Und davon gibt uns dieser Psalm und gibt uns der Bericht aus 2. Samuel 15 bis 18, geht dieser Bericht. Eine Vorschattung. Wir sehen also hier lauter Dinge, die damals geschahen, im Kleinen, die am Ende der Tage weltweit geschehen werden. Dazu schlagen wir jetzt noch einmal auf, 2. Samuel 15. Da wird uns von Absalom berichtet. Und Absalom war, wie vor ihm schon Saul, ein Vorläufer des Gegenkönigs, des Antichristus. Und wie Saul, äußerlich attraktiv, schöner als alle anderen, Saul größer gewachsen als alle anderen, ein strahlender Held nach dem Äußeren, sehr anziehend, den Sünder anziehend, nicht den Gottesfürchtigen. Und da heißt es von Absalom, 2. Samuel 15, die Verse 10 bis 12. 2. Samuel 15, die Verse 10 bis 12. Und Absalom sandte Kundschafter in alle Stämme Israels und ließ sagen, sobald ihr den Schall der Posaune hört, sprecht, Absalom ist König geworden in Hebron. Und mit Absalom gingen 200 Mann aus Jerusalem, sie waren geladen worden und gingen in ihrer Einfalt und sie wussten von nichts. Und Absalom ließ Ahitophel, den Giloniter, den Ratgeber Davids aus seiner Stadt, aus Gilo, kommen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde immer zahlreicher. Und das ist das, was wir in unseren Tagen erleben. Es wird immer deutlicher. Es begann langsam, noch nicht sofort in den Nachkriegsjahren, da war noch eine Zeit, wo viele Menschen zum Glauben kamen, aber dann kamen die 60er Jahre, dann die 70er, 80er, 90er und die Christenheit stellt sich immer offener und immer kühner und immer frecher gegen alle Wahrheiten der Bibel. Und so steht die Gemeinschaft, das große Meer der einst christianisierten Völker zusammen in ihrem Aufstand gegen den Gott der Bibel. Alle Religionen sind recht, nur nicht die Wahrheit, das Heil, das uns die Bibel verkündigt. Und da stehen wir mittendrin. Und die Frage ist, wie wir uns da halten. Und das wollen wir jetzt am Psalm 3 in knappen Zügen uns ansehen. So, ich lege das dahin, diese schöne Büchlein mit Notizen, und halte die Bibel in der Hand. Jetzt lesen wir da, wir haben das bereits gehört, in 2. Samuel 15, Vers 14. Da kommt ja so dieser Bote und sagt, Absalom hat sich zum König ausgerufen, alles Volk strömt zu ihm. Da sagte David zu seinen Knechten, jetzt beachtet, was David sagt. Was sagt ihr, David? Macht euch auf und lasst uns fliehen. Also wir sehen, dieser Druck, der plötzlich da ist, den David mit einem Mal verspürt, der lässt seinen Glauben einbrechen. Ihr glaubt nicht mehr, dass er, der von Gott verordnete, von Gott erwählte, in Zion eingesetzte König, der da seinen Ort und seinen Platz und seinen Stand hat und den niemand aus seinem Stand vertreiben kann, solange er seinem Gott vertraut. Also Davids Glaube bricht ein. Er sucht das Weite. Er weicht aus. Dabei wäre seine Berufung gewesen, seinem Volk zu sagen, unser Gott hat mich erwählt zum König und wir sind hier an dem Ort, den Gott bestimmt hat und er ist mit uns. Nun, wir kennen das. Und wir stehen alle in Gefahr, wenn der Druck immer größer wird, die Ablehnung immer größer, die Feindschaft gegen alle Wahrheiten, die uns teuer sind, die uns kostbar sind, dass wir uns dann ducken, wegducken und uns verkrümeln, uns verkriechen, uns zurückziehen. Die Versuchung ist sehr groß, ich bin dieser Versuchung häufiger erlegen, ich muss immer dagegen ankämpfen. Das ist unsere Situation, in der wir stehen. Und wir haben hier im Psalm, in den Psalm 3, in den Versen 2 und 3 gelesen, zahlreich sind die Bedränger, nicht wenige, sie werden immer mehr. Sie treten auf, sie stehen auf gegen unseren Herrn und damit gegen alle, die diesen Herrn bekennen. Und dann Vers 3, viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung. Das sind tausend Stimmen, die uns sagen, ja, das mit dem Christentum und das mit Sünde und das mit der Rettung und das mit dem ewigen Leben, das ist alles Mumpitz, das taugt nichts fürs Leben. Und sie versuchen auch uns einzureden, weißt du, du bist am Schluss, bist du der Betrogene. Du lebst in einem Wahn. Das sind handfeste Versuchungen. Alle diese Stimmen, die können uns verunsichern, die können uns sogar beängstigen, wenn wir sehen, dass jetzt nicht nur die Mehrheit, sondern wir müssen sagen, fast alle gegen das aufstehen und gegen das reden, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, und was uns das Kostbarste ist. Ja, was tun wir in der entsprechenden Lage? Die Verse 1, 2 und 3 beschreiben das, was die Feinde sagen. Also die gegenwärtige Lage, was die Feinde sagen. Und zunächst flieht David. Dann in den Versen 4 und 5 spricht er davon, was er dort noch nicht tat. Er tat das eben nicht. Nun, diesen Psalm schrieb er natürlich, nachdem diese ganze für ihn schlimme Erfahrung, und es ist wirklich so, wie Kurt sagte, für einen Vater kann es nichts Schmerzhafteres geben, nichts, das ihn mehr quält, als wenn der eigene Sohn gegen ihn aufsteht und ihn sogar umbringen will. Das muss furchtbar gewesen sein für David. Und als diese Geschichte aber vorbei war, dann hat er diesen Psalm geschrieben als Niederschlag all dessen, was er durch diese Erfahrung erfuhr, was er lernte. Aber er war am Anfang noch nicht so weit, dass er genau das tat, was im Vers 4 steht. Du aber, ja, was auch kommt, das ist dieses Aber Gottes. Du aber. Und solange Gott Gott ist und solange wir zu ihm aufschauen, solange können wir dem, was alle Welt uns entgegensetzt, ins Gesicht schauen und sagen, aber unser Herr. Du aber. Aber so weit war er noch nicht, sondern was tut er? Wir lesen in Versen 14 bis zum Vers 29, wie David eben, er entschließt sich zur Flucht. Nachher organisiert er sehr viel. Er sagt, du machst das, du machst das. Er gibt Anweisungen. Und dann sehen wir, das klingt, wir müssen uns fragen, ist das Ergebenheit? Also die Ergebenheit? Oder ist es die weltliche Schwester? Also die Fälschung der christlichen Ergebenheit, nämlich die Resignation. Die Resignation ist die ungetreue Schwester der christlichen Ergebenheit. Ja, 2. Samuel 15, da sagt er im Zusammenhang mit der Bundeslade, Zadok soll die Bundeslade zurückbringen. Und dann heißt es im Vers 25 in der Mitte, wenn ich Gnade finde in den Augen des Herrn, so wird er mich zurückbringen und mich sie und seine Wohnung sehen lassen. Also ihr seht, er hat gar keine Gewissheit. Er müsste doch wissen, das ist der von Gott erwählte Ort. Er selbst hatte die Bundeslade dorthin gebracht, wo Gott sie haben wollte. Und es ist alles unsicher. Ja, wenn Gott mir gnädig ist. Und nachher kommt der Vers 26. Wenn er aber spricht, ich habe kein Gefallen an ihm, hier bin ich, er mag mit mir tun, was gut ist in seinen Augen, er kann mich auch absetzen. Was? Hat Gott je gesagt, David, ich werde dich absetzen, wie ich Saul absetzte? Nein, genau das Gegenteil. Aber er ist so von den Umständen so gelähmt, dass er resigniert. Resigniert. Und wie geht es weiter? Vers 30, er klagt nur noch. Er verlässt die Stadt, geht über den Bach Kidron hinauf, den Ölberg. Und wie geht er hinauf? Vers 30, sein Haupt war verhüllt. Das heißt, so geht er hoch, den Blick nach unten gerichtet und klagt nur noch, jammert, klagt, elend. Und dann verwendet Gott ein besonderes Mittel, um ihn zu wecken, dass er endlich erwacht. Und was ist dieses Mittel? Vers 31. Man berichtete David und sprach, Ahitophel ist unter den Verschworenen mit Absalom. Und David wusste, wenn Ahitophel mit Absalom ist, dann ist alles verloren, weil der Rat Ahitophels, der war folgendermaßen, das steht in Kapitel 16, Vers 23, der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen gab, war, wie wenn man das Wort Gottes befragte, so war jeder Rat Ahitophels sowohl für David als auch für Absalom. Und niemand kannte David so gut wie Ahitophel. Ahitophel wusste ganz genau, wie David in dieser Situation reagieren wird. Und das hat David geweckt. Da hat er endlich gemerkt, jetzt muss ich zum Herrn schreien. Jetzt hilft nur noch eins. Und leider ist das bei uns auch so. Wenn alle Stricke reißen, dann denken wir, ja, jetzt müsste ich eigentlich beten. Es ist beschämend. Unser erster Reflex, irgendeine Not kommt von links, was machen wir? Wir schauen dann nach rechts. Wie komme ich da weg? Das ist der Reflex des Sünders. Und es dauert sehr lange. Gott muss uns lange erziehen, bis unser Reflex mehr und mehr der wird. Es kommt eine Not und dann sofort, Herr! Sofort! Das Allererste! Herr! Und jetzt endlich erwacht David und jetzt betet er. Das, wovon er eben im Psalm 3 dann rückblickend sagt, Im Psalm 3, Vers 5, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn. Und er antwortete mir, das tat er, erst da. Und was betet er? Da sprach David, da sagte David, zu wem? Zum Herrn. Da sagte David, betöre doch den Rat Ahitophels, zerschlage seinen Rat. Und von da an geschieht genau das, was Psalm 3 sagt. Du bist ein Schild um mich her, jetzt weiß David, du bist mein Schild. Und wenn man weiß, dass Gott unser Schild ist, was geschieht dann mit unserem Kopf, wo wir so gingen, uns wegduckten, dann erhebt der Herr das Haupt, dann stehen wir gerade. Dann stehen wir gerade, schauen auch zu ihm und schauen nach den Dingen ins Gesicht, was da kommt. Aber du bist über uns. Du bist mein Schild um mich her, der mein Haupt erhebt. Und von da an ist David ein anderer. Und das sehen wir in Kapitel 16, das sehen wir dann in Kapitel 18. Dort weiß er sich von Gott geführt, unter Gottes Schirm, unter Gottes Bewahrung und kann ganz vernünftig handeln. Und am Ende erfährt er, wie sein Gott tatsächlich ihn rettet. In der Schlacht im Wald Ephraim. Du aber, Jahwe. Das ist der Blick des Glaubens. Und diesen Blick des Glaubens, den Glauben, diesen Glauben wirkt Gott durch sein Wort. Und das müssen wir lernen. Wir müssen das jetzt wirklich lernen, dass uns nichts Standfestigkeit geben kann, unseren Glauben stärken kann, sodass unser Glaube nicht einbricht, wenn wir uns Tag für Tag aus dem Wort Gottes nähren. Nun, wenn wir in behaglicheren Zeiten leben, dann kommt man auch ganz gut durch, wenn man so ein bisschen Bibel liest jeden Tag und sich an schönen Verheißungen freut. Aber wenn der Druck immer größer wird, wenn die Verleumdungen zunehmen, wenn man beständig systematisch und schlecht macht, wenn wir merken, wie man nur darauf lauert und darauf wartet, bis man endlich diese Leute, die immer querstehen, die immer dagegen sind, was die Öffentlichkeit will, wenn man merkt, wenn man nur darauf wartet, bis man die aus dem Verkehr ziehen kann, ja, dann müssen wir in diesem Wort verankert sein. Das wird man nicht anders als durch regelmäßiges, tägliches Zeit verbringen vor dem Angesicht Gottes, vor der offenen Bibel, wo man die Bibel liest, langsam, sorgfältig, darüber nachdenkt, darum betet, dass diese Wahrheiten in uns wirksam werden. Also das ist das Erste, was wir tun müssen. Das müssen wir lernen. Je größer der Druck wird, umso größer die Notwendigkeit, dass wir uns in diesem Wort verankern. Und dann das Zweite, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Ist etwas eigentümlich ausgedrückt. Man ruft ja immer mit der Stimme. Nun, das ist eben hebräisch gesagt, ich rufe laut. Mit der Stimme rufen heißt laut rufen. Und ich nehme an, dass dort, wo David zuerst nur weint und dann hörte, Ahitophel ist bei den Verschworenen, dass er stehen geblieben und das hat er sicher laut gerufen. Herr, betöre den Rat Ahitophels, zerschlage ihm diesen Rat. Und dann gibt er tatsächlich, das Gebet wird erhört. Und das Schöne ist, David kann hier im Vers 5 sagen, ich rufe zum Herrn, er antwortet mir. Das ist eben Beten. Beten und dann mit der Gewissheit, mit diesem Glauben beten. Ich sage nicht dem Herrn einfach meine Wünsche und denke, ja, du kannst mir helfen. Sondern ich rufe zum Herrn, hilf! Und erwarte, dass er hilft. Und er hilft dann tatsächlich. Das müssen wir lernen, so zu beten. Wie kann man lernen, so zu beten? Wir können es wiederum nicht anders als dadurch, dass wir uns versenken in das Wort Gottes. Ich schlage einen Vers auf aus dem Buch Judas, Judasbrief, der Vers 20. Judasbrief, der Vers 20. Und Judas spricht davon, der Glaube wird angegriffen, wir müssen für den Glauben kämpfen, ihr Lehrer dringen ein in die Gemeinde, Leute, die die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Also alles scheint sich aufzulösen. Und da sagt er im Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch selbst auf eurem allerheiligsten Glauben, ihr müsst zusehen, dass euer Glaube nicht wankt. Und dann, was gehört dazu? Betend im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist beten. Was heißt im Heiligen Geist beten? Im Heiligen Geist beten heißt in jenem Glauben beten, denn der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Der Geist Gottes nimmt die Worte Gottes und vermittelt sie unseren Herzen so, dass diese Worte uns überzeugen. Er wirkt diesen Glauben, dass ich nicht umsonst bete. Er lehrt mich recht beten und recht beten heißt nach Gottes Willen beten. Das ist die Substanz allen Betens, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf der Erde. Damit ist alles rechte Beten zusammengefasst. Gottes Willen erbeten, seinen in seinem Wort, in der Bibel offenbarten Willen, den erbeten. Und wenn wir nach seinem Wort, nach seinen Weisungen, nach seinem Willen beten, gibt uns Gottes Geist laufend die Gewissheit, Gott erhört, Gott wirkt, Gott handelt. Nicht immer sofort, aber er handelt, er wirkt. Wir beten nicht umsonst. Auch das müssen wir lernen. Und dann werden wir mit David sagen können, mit Freimütigkeit sagen können, nicht Psychologie, sich das einfach einreden, mit Gewissheit, mit Freimütigkeit. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Und du genügst. Du kannst alle Pfeile, die auf mich abgeschossen werden, all dieses Gift, das uns verunsichern will, all diese bösen Zungen, du kannst all das, du vermagst das, du bist ein Schild um mich her, du wehrst mich, oder du wehrst das alles ab, du erhältst mich im Vertrauen auf dich. Und dann kann er auch diese Gewissheit im Vers 5 bekommt er auch diese Gewissheit, er antwortet mir. Er antwortet mir. Von wo? Von seinem heiligen Berg. Mit einem Mal sieht David wieder klar, der heilige Berg, was ist denn der heilige Berg? Steht im Psalm 2, Vers 6. Im Psalm 2, Vers 6 steht, habe doch ich meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das gilt auch für David. David war der von Gott erwählte und nach Gottes Anweisung gesalbte König, der mir diesen Platz gab auf dem Berg Zion. Und so muss David von der Stunde an, wo er zum Herrn rief, gewusst haben, der Zion ist mein Platz, ich muss jetzt diesen Weg noch gehen, ich muss jetzt diesen Kampf noch auskämpfen, aber der Herr wird mich dahin zurückführen. Er hat das bestimmt. Sein Wille wird geschehen. Sein offenbarter Wille wird geschehen. Er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Und ein nächstes Ergebnis, das ist fast nicht zu fassen. Wenn du von deinem Sohn verfolgt wirst, er ist dir auf den Fersen und will dich umbringen, legst du dich dann hin und schläfst? Kannst du das? Vielleicht willst du schlafen, aber wer kann dann schlafen? Wir wissen, wie wenig es braucht, dass wir nicht schlafen können. Eine ganz kleine Sache, die uns etwas stört. Und dann geht es im Kopf immer so. Es rotiert im Kopf, wir können nicht schlafen. Und David sagt, ich legte mich nieder und schlief und ich erwachte. Und dann erklärte, woher das kam. Denn der Herr stützt mich. Es war der Herr, der ihn trug. Das ist übernatürlich. Jetzt war der Herr mit ihm. David glaubte, David hatte zum Herrn gerufen und der Herr war da und von da an trug ihn der Herr. Der Herr hielt ihn. Der Herr senkte ihn in diesen wohltuenden Schlaf. Und auch das war eine Folge des Gebets Davids. Denn wie war es mit diesem Rat Ahitophels? Ich schaue auf die Uhr, ich habe noch ungefähr 12 Minuten oder 13. 2. Samuel 17. 2. Samuel 17. Da gibt Ahitophel eben den Rat. Und zwar der Rat Ahitophels, der lautet: Wir machen uns jetzt sofort auf, gib mir nur so und so viel Mann, gib mir 12.000 Mann, die sind ja schnell zusammengestellt, und dann jagen wir jetzt sofort dem David nach. Und dann sagt er, wir lesen nur die Verse 1 und 2, nicht das Ganze. Also 2. Samuel 17, Verse 1 und 2. Und Ahitophel sprach zu Absalom: Lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und diese Nacht David nachjagen, und ich werde über ihn kommen, während er müde und seine Hände und an Händen schlaff ist. Und ich werde ihn in Schrecken versetzen. Und dann wird alles Volk davon stieben. Und dann haben wir David. Und wenn wir David haben, haben wir das ganze Volk. Seine Hände sind schlaff. Sie waren schlaff. Tatsächlich. Das steht in 2. Samuel 16, Vers 14. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen ermattet an. Und er hätte keine Nacht gehabt, er hätte sich nicht schlafen legen können. Hätte Absalom diesen Rat Ahitophels angenommen. Und dann hat Gott eben, David hat das auch, nachdem er gebetet hatte, hat er dem Husai gesagt: Du Husai, du gehst jetzt in die Stadt zurück und geh zum Saul und sag ihm, ich bin jetzt dein Diener, so wie ich deinem Sohn gedient habe, will ich jetzt dir dienen. Und du wirst den Rat Ahitophels zunichte machen. Und genau das passiert. Husai gibt einen Rat. Und dieser Rat überzeugt plötzlich alle zusammen. Zuerst sagen sie, oh, das ist ein guter Rat von Ahitophel. Und dann sagt Husai, ist nicht so gut. Überhaupt, dass Absalom ihn fragt, jetzt wollen wir doch noch den Husai hören. Auch das war von Gott gehört. Und Husai gibt einen ganz anderen und sagt, nein, nicht so. Also ihr kennt David, der ist ein Held und der hat sich in eine Höhle verkrochen und Helden sind bei ihm. Und der wird kämpfen, also er wird kämpfen wie eine Bärin um ihre Jungen. Also nein, falscher Rat. Wir müssen zusehen, dass wir stark genug sind und so weiter. Und dann heißt es am Schluss, im Vers 14, 2. Samuel 17, 14, und Absalom und alle Männer von Israel sprachen, der Rat Husais des Akitas ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr hat es bestimmt, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Und so kann David sich hinlegen. Er schläft, er hat diese Nacht, und am Tag darauf kommt es dann zu dieser entscheidenden Begegnung im Wald Ephraim. Nicht fürchte ich mich, Vers 7, vor Zehntausenden, vor Myriaden. Und Absalom und seine Leute waren eine Übermacht, weit überlegen an Zahl. Nicht fürchte ich mich. David, das war nicht, man kann ja groß reden, nein, ich habe keine Angst. Die Leute, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Wir haben einen guten Bekannten, einen Türken, also einen Kurde, der sagt das immer so locker, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod. Tja, man fragt einmal Woody Allen, ob er Angst vor dem Tod habe. Er hat geantwortet, nicht, dass ich Angst vor dem Tod habe, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Na, das war sehr schön selbstironisch ausgedrückt. Ja, wir sagen so leichthin, keine Angst. Man sagt so leichthin, nein, keine Angst. David sagt das, weil er weiß, der Herr ist mit mir. Er hatte keine Angst vor dieser Begegnung, vor dieser Schlacht. Er war gewiss, er wusste, sie kommt so aus, die Schlacht wird so ausgehen, dass ich wieder zurückkehren kann nach Jerusalem und auf dem Berg Zion regieren. Und so geschieht auch. Und dann kommt der Vers 8. Na, zuerst noch zu diesem Fürchten. Nun, wir stehen ja nicht jetzt vor einer Entscheidungsschlacht, aber wir stehen in einem Krieg. Das ist ja immer so. Und dieser Krieg wird immer heftiger. Wir werden von allen Seiten bedrängt. Es wird alles angegriffen, nicht nur in Frage gestellt, sondern direkt als übel, als schlecht, als verkehrt, als gemeingefährlich hingestellt. Was uns teuer ist, Familie. Was die Bibel über Familie sagt, das gilt das. Immer mehr Leuten, das ist gefährlich, das ist gemeinschaftszerstörerisch, das ist diese Familie. Auch das Verhältnis von Mann und Frau, der Unterschied der Geschlechter, die Rolle der verschiedenen, von Mann und Frau, der Geschlechter, auch der Schutz ungeborener Kinder, all diese Dinge, das gilt bald als verbrecherisch. Wenn man das vertritt, was wir vertreten. Es ist noch nicht verboten, aber wir sind nicht weit davon entfernt. Wir werden von allen Seiten angegriffen und vor allem unser Glaube wird angegriffen. Die Erschaffung der Welt, die Erschaffung des Menschen als Krone der Schöpfung, Erschaffung vom Menschen als Mann und Frau, der Sündenfall, die Erwählung Israels, die Menschwerdung des Sohnes Gottes, die Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung, die Wiederkunft des Herrn, die Inspiration der Bibel, dass die Bibel Gottes Wort ist. Alles wird zerzaust, zerrissen, geschmäht, verhöhnt. Von allen Seiten. Und da müssen wir sagen können, und doch, ich fürchte mich nicht. Der Herr ist mit uns. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich lasse mich davon nicht verunsichern. Und etwas, das uns, und im Vers 8 haben wir das als Hinweis, was uns auch stärkt in unserem Feststehen ist, der Herr wird aufstehen. Wozu aufstehen? Hier. Wieder, das ist das zweite Gebet des David. Stehe auf, Herr! Wir wissen nicht, wann er das betete. Ich nehme an, dass er so betete direkt vor der Schlacht, dort im Wald Ephraim. Stehe auf, Herr! Nun, das Wort aufstehen, wenn ihr das einmal das nächste Mal beim Durchlesen der Psalmen einmal jede Stelle notiert, dann werdet ihr sehen, das steht immer im Zusammenhang mit Gericht. Der Herr steht auf, zum Gericht. Psalm 7, Vers 7, als ein deutlicher Beleg dafür, Psalm 7, Vers 7, hier betet David ebenfalls, steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger, wache auf zu mir, Gericht hast du befohlen. Es kommt der Tag des Gerichts über alle Lebenden. Wir beten doch, ich hoffe, dass ihr das so auch betet, dein Reich komme. Ja, worum beten wir dann? Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir um das Kommen des Menschensohnes, dass er mit seinem Reich kommt. Und wenn er mit seinem Reich kommt, Offenbarung Kapitel 19 zeigt, er kommt und dann wird ein scharfes Schwert, ein zweischneidiges, aus seinem Mund gehen und mit dem wird er alle jene schlagen, die gegen ihn aufgestanden sind. Es kommt der Tag des Gerichts. Die Welt vergeht und ihre Lust, diese Welt wird untergehen in diesen Gerichten Gottes. Und auch das befestigt uns. Es kommt der Tag der Gerechtigkeit, es kommt der Tag der Wahrheit, es kommt der Tag der Offenbarung des Sohnes Gottes. Er wird offenbar werden, aller Welt, alle Augen, jedes Auge wird ihn sehen. Und dann schließlich Vers 9, diese ganze Erfahrung, die er hier machte, und das dürfen wir anwenden auf uns, alle Bedrängnis, aller Druck, alle Not, aller Kampf, all das führt dazu, dass dieses Bewusstsein bei uns immer stärker wird, von dem Herrn ist die Rettung. Wir sind auf ihn angewiesen in allem, auf ihn angewiesen, dass wir gerettet werden können. Wir sind auf ihn angewiesen, dass wir im Heil bleiben. Wir sind auf ihn angewiesen, dass wir im Glauben stehen. Alles kommt von ihm. Von dem Herrn ist die Rettung. Und dann so schön, das Letzte, das ist wieder eine Bitte Davids. Und das zeigt, dieser König David war ein Hirte. Und er kann nicht anders, als auch an die Herde zu denken. Dein Segen sei auf deinem Volk. Und ich hoffe, dass auch wir ein Herz haben für das Ergehen des Volkes Gottes. Und dass wir nicht nur für uns beten, dass der Herr uns aus Not befreit, sondern dass er auch seine Herde, seine Geliebten, seine Gemeinde, seine Heiligen bewahrt, erhält und standfest macht. Amen. Ja, und dann wir noch beten miteinander. Wie dankbar sind wir, dass du den lebendigen, wahren, unverändert gerechten, gnädigen Gott bist. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wille geschieht. Deine Absichten gehen in Erfüllung. Alles, was du angekündigt hast, geschieht. All deine Verheißungen sind wahr. Alles, was geschrieben steht, ist so geschehen. Und lehre uns auf dich vertrauen. Befähige uns, dass wir dich suchen. Wir beten, dass wir das lernen immer mehr. Wenn irgendetwas kommt, ein Angriff, eine Not, eine Schwierigkeit, lehrt uns, dass wir dich als erstes suchen. Dich, den alleinigen Helfer, den wahren Helfer, den wirklichen Retter, du, der allein vermagst, was wir nicht können. Lehrt uns das. Und wir beten, dass du uns auch bewegst. Und dass wir uns immer mit grösserer Freude von dir bewegen ziehen lassen, in deine Gegenwart, dich zu suchen, von dir zu sein. Wir sind dein Wort zu versenken, von dir zu lernen. Wir haben es nötig. Hilf uns, steh uns beide bei. Und wir danken dir, dass du treu bist, barmherzig, dass du uns nicht allein lässt, dass du mit uns bist. Amen. Mm-hmm.